Death Metal, der Podcast von Death Insider.
Traue ich mich auch gegen Widerstände innerhalb der Organisation, dieses Geld jetzt anzufassen und dann im Prinzip alle Augen auf mich gerichtet zu haben, wenn ich da jetzt durchziehe? Das ist dann das, wo immer so ein bisschen Halt kommt.
Hallo und herzlich willkommen beim Death Metal Podcast. Ich bin Stefan Augsten, Chefredakteur von Death Insider und heute live on tape mit dem Thema Cloud Native, warum nicht schon gestern? Ins virtuelle Tonstudio habe ich hierfür Max Hiller eingeladen. Max ist Head of Digital Advisory bei Cloudflight, dem Mitveranstalter unserer Cloud Native Konferenz. Hi Max, vielen Dank für deine Zeit.
Hi Stefan, schön, dass das klappt.
Max, bevor wir in das Thema Cloud Native in Tiefe einsteigen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass du ja auch Keynote Speaker auf unserer Cloud Native Konferenz bist und ich freue mich schon, dich dort wieder zu treffen.
Oh ja, ich freue mich auch. Ich glaube, wir haben einiges vor, haben wieder ein sehr, sehr gutes Programm. Ich darf eröffnen. Das wird wirklich cool, da nochmal so ein bisschen den Überblick zu geben. Aber dann hinten heraus auch sehr, sehr viele spannende Insights, die nochmal etwas detaillierter werden als das, was ich so überblicksartig gebe. Und mit unseren Rockstars am Abend haben wir ja auch noch ein kleines Highlight, wenn wir dann die Besten der Klasse im Cloud Native in Deutschland auszeichnen werden. Wird spannend, wird cool.
Wird spannend. Ja, dann wollen wir mal ins Thema einsteigen, Max. Mehr Automatisierung, zunehmende Containerisierung, Refaktorisierung im großen Stil. Große Unternehmen befassen sich schon seit Jahren mit cloud-nativer Entwicklung. Und du rufst auch Mittelständler auf, sich endlich mit diesem Thema zu befassen. Warum sind die Cloud-Migration im Allgemeinen und Cloud-Native im Speziellen für den Mittelstand eigentlich so wichtig, deiner Meinung nach?
Naja, im Wesentlichen ist es ja schon so, dass diese Kernvorteile und auch das, was große Unternehmen natürlich schon mit Bravour größtenteils gemeistert haben oder einfach ein viel, viel höheres Niveau schon angenommen haben, auch für die Mittelständler zutrifft. Das heißt, auch die haben mehr und mehr die Abhängigkeit von Softwaresystemen. Auch die müssen insgesamt ja auch ihre Prozesslandschaft automatisieren. Und das hört ja bei der IT nicht auf. Das heißt, wenn wir es schaffen, im Mittelstand auch genau diese Bedarfe zu identifizieren und zu zeigen, das hat entweder Effizienzvorteile oder wirklich die Möglichkeit, auch in Sachen Umsatz, in Sachen ja letztlich finanzieller Maßstäbe besser dazustehen, dadurch, dass man neue Services hat, dadurch, dass man attraktivere Produkte bringt und wettbewerbsfähiger wird, das trifft ja auch auf die zu. Und für mich ist dann immer Cloud Native, gerade wenn man sich Gedanken darüber macht, digitale Technologien in den Prozess hineinzugeben, sei es in Richtung Kunde, sei es in Richtung interne Abläufe, dann geht es genau auch in diese Richtung. Das heißt, wenn wir über Mittelstand reden, können wir genauso über Automatisierung, über Containerisierung, über Refactoring von Applikationen in diese Richtung sprechen. Das wird nicht das Ausmaß annehmen, das wird nicht die Professionalisierung annehmen, wie bei den ganz großen Unternehmen, aber sich mal damit zu befassen, zu überlegen, was sind die Möglichkeiten dahinter und was sind auch die Alternativen, wenn ich dort bleibe, wo ich schon immer war, technologisch. Das ist auf jeden Fall mein Aufruf und da stehe ich auch klar hinter, na klar.
Du hast dank eurer Marktforschung ja auch einen tieferen Einblick und bekommst bei deinen Gesprächen sicherlich auch viel Feedback von potenziellen Cloud-Native-Migranten. Einfach mal zu den gefühlten Hindernissen. Was sind die Hauptgründe, dass viele bisher noch zögern, endlich umzusteigen oder sich zumindest mit dem Gedanken zu befassen?
Ja, es ist natürlich am Anfang immer erstmal ein Invest mit einem völlig unklaren Ergebnis. Das heißt, Unternehmen kriegen ja auch sehr, sehr viel mit, gerade wenn wir uns jetzt mal anschauen, was durch diese KI-Welle und Large Language Models so passiert. Also jeder redet mit uns über ChatGPT und das kann doch alles. Und wenn wir dann aber auch so die ersten fiesen Fragen stellen in der Marktforschung oder auch in unseren Beratungsprojekten so in die Richtung, ja, wofür braucht ihr es eigentlich? Wie komplex ist denn der jeweilige Anwendungsfall? Dann merken die schnell, okay, es ist doch nicht so ganz einfach, dieses Click and Go, was mir marketingseitig von den Anbietern teilweise vorgegeben wird. Und dann kommen, wie du schon sagst, das ist viel mit Gefühlen, so diese Ängste, diese Sorgen, ich muss ein bisschen Kontrolle abgeben, ich gehe in ein neues Terrain, was tue ich da eigentlich, wer zahlt mir das am Ende, wenn es schief geht und solche Dinge. Und da wird man dann häufig auch zögerlich. Das heißt, jeder weiß so insgeheim, wenn ich das jetzt einmal richtig mache, ja, da muss ich Geld in die Hand nehmen, ja, da muss ich Zeit in die Hand nehmen, aber das, was am Ende dort steht, das ist vermutlich besser. Traue ich mich auch gegen Widerstände innerhalb der Organisation, dieses Geld jetzt anzufassen und dann im Prinzip alle Augen auf mich gerichtet zu haben, wenn ich da jetzt durchziehe, das ist dann das, wo immer so ein bisschen Halt kommt. Und dann fangen wir an mit, ja, sind das denn die US-Provider, sind die denn problematisch, wo liegen denn dann unsere Daten, wer hat eigentlich die Technologiehoheit, müssen wir uns dann komplett umschulen innerhalb der Mannschaft, dass wir überhaupt noch wissen, was da passiert, oder geben wir wirklich alles aus der Hand? Und das sind so gerade dann auch häufig diese, ja, sehr emotionalen, subjektiven, aber nicht unbegründeten, also ich will das gar nicht wegstreichen, aber doch eher subjektiven Ressentiments und Schwierigkeiten, mit denen man da zu kämpfen hat.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass beispielsweise, du hast die Kosten jetzt genannt, dass zwar transparent ist am Anfang, wie viel ich bezahle, aber das schnell intransparent werden kann, wenn irgendwelche Services im Hintergrund weiterlaufen, die ich eigentlich gar nicht mehr will und so weiter. Also dort die Kontrolle zu behalten, ist erstmal in erster Instanz nicht ganz so einfach, wenn man sich nicht tiefer damit befasst.
Ja, natürlich. Also ein Fass ohne Boden ist da schnell gemacht, gerade wenn du diese Stimmung, die wir ja auch ganz gerne hätten, so dieses Innovationstreiben, sehr, sehr viel auszuprobieren, fail fast, all diese Schlagwörter, das ist ja das, was wir gerne promoten. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich möglich, wenn man es falsch macht, dass man da sich sehr, sehr schnell auch verkalkuliert. Ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, mir ist sowas noch nie untergekommen an der Stelle. Ja, es ist technisch möglich, dass es passiert. Es ist aber auch technisch genauso gut möglich, das von vornherein zu begrenzen und sehr, sehr stark einzudämmen. Also deswegen, die Sorge ist in jedem Fall unbegründet.
Und jetzt mal von diesen gefühlten Hindernissen hin zu wirklichen Dealbreakern oder Hemmschuhen, wenn man es im Deutschen sagen will. Wo liegen aus technologischer und auch aus kultureller Sicht die größten Herausforderungen bei der Einführung von Cloud Native, insbesondere im Mittelstand?
Ja, also du sprichst natürlich mit einem anderen Mindset, wenn wir jetzt den typischen Mittelständler so uns denken. Das kann man nicht ganz von der Hand weisen. Man muss auf der anderen Seite aber auch sagen, es gibt sehr, sehr viele Mittelständler, die jetzt wirklich Teams aufgebaut haben, die genau in dieses Cloud-Native-Mindset schon gehen und das tun. Also deswegen warne ich da vor Pauschalisierung. Die realen Themen, die gibt es aber schon. Das heißt, gerade wenn wir über Cloud-Native reden, reden wir unweigerlich auch über einen Schritt in die Public Cloud. Gerade beim Mittelständler, der wird es sich nicht mehr leisten können, und das sehe ich auch vollkommen zu Recht so, dass der sich größere Rechenzentrumsarchitekturen selber aufbaut und verwaltet. Das wird in dem Cloud-Native-Modus nicht stemmbar sein. Auch da, es ist möglich in kleinen Teilen, aber für das, was die vorhaben, ist eher eine Public-Cloud-Architektur ein Thema. Und dann ist da wirklich ein realer Unterschied zu großen Unternehmen zum Beispiel auch, weil die ganzen Enterprise-Agreements und Verträge laufen alle über das abrufbare Volumen. Das heißt, du wirst auch ganz anders einfach behandelt als Mittelständler, der einen moderaten Workload in die Cloud bringen wird, als jemand wie jetzt, keine Ahnung, eine Deutsche Bank oder ein großer Automobilbauer, wo vollkommen klar ist, was die dort an Workload bringen, ist echt saftig für den jeweiligen Provider. Aber für den Mittelständler wird es dann auch schon viel sein. Aber da reden wir vielleicht über eine monatliche Load von 10.000, 15.000 Euro in den Hochzeiten irgendwann mal auf der Public Cloud. Und da hat man einfach nicht so diesen Hebel, dann auch komplett richtig begleitet zu werden, eine hohe Transparenz in Richtung der Datenschutzabkommen zu haben oder auch bei vertraglichen Themen eine Flexibilität zu haben. Das sind schon reale Herausforderungen, weil auch da gibt es Richtlinien und Statuten. Du willst in deiner Peer Group dich gut angepasst sehen, und gleichzeitig bist du dann da sehr in so einem technologischen Spannungsfeld. Und da musst du eben einfach aufpassen, ganz abgesehen davon, dass natürlich nicht 20 Leute pro Mittelständler da sind, die ready sind, eine Platform-Engineering-Architektur auf Containerbasis dir bereitzustellen. Auch das wirst du dort im Mittelstand nicht finden, und deswegen müssen die eben einen Partner der Wahl finden und dann da Stück für Stück sich eher annähern. Das ist schon ein großer Unterschied.
Du hast jetzt schon quasi über diese Aufgabenabtretung damit indirekt gesprochen an den Cloud-Provider. Trotzdem brauche ich natürlich Experten im Unternehmen, auch wenn du sagst, sie können keine 20 Mann bereitstellen. Wir haben das Thema Fachkräftemangel jetzt aktuell. Personelle Ressourcen sind ohnehin knapp, Fachwissen ebenfalls. Wie können denn Unternehmen den Wissensaufbau zu Cloud Native praktisch angehen und die richtige Mischung aus Mitarbeiterqualifizierung und externem Know-how finden?
Also Ressourcen zum Wissensaufbau gibt es erstmal genug. Das Wichtigste ist, glaube ich, ein aufrichtiges Interesse und das Wollen. Das heißt, man muss meines Erachtens größtenteils über die Motivation kommen und den Leuten im Unternehmen einfach zeigen, da gibt's was, wir würden euch gerne unterstützen, dass ihr das lernt und wir stellen euch alles bereit. Weil, also das Wissen, das findet jeder, der halbwegs versiert mit Google oder meinetwegen auch ChatGPT ist, sofort, plus dann auch die einschlägigen Kurse, die die Provider selbst oder auch freie Anbieter anbieten, das ist auf jeden Fall da und das ist auch absolut bezahlbar. Es ist die Zeitressource und es ist meines Erachtens auch der Absprungpunkt. Wenn ich nämlich sage, ich habe gerade mein Admin-Team und da sind 5 Leute und die sind komplett damit beschäftigt, die SAP-Architektur gerade irgendwie zusammenzuhalten und vielleicht noch ein CRM aufzubauen und damit zu verbinden, dann ist klar, dass die dafür keine Zeit und keine Möglichkeit haben. Wenn wir aber sagen, wir gehen jetzt, auch wenn SAP existiert, auch wenn ein neues CRM existiert, in diese Cloud-Native-Richtung und bauen das gleich einmal richtig auf. Das ist dann das, wenn Unternehmen über, im Mittelstand würden sie über eine Datendrehscheibe reden, im Neudeutschen wird es wahrscheinlich eher so in Richtung Data Fabric oder sowas gehen, dass man dort dann wirklich auch sagt, wir bauen direkt eine Architektur, die diesen Maßstäben von Cloud-Native auch für zukünftige Applikationen gerecht wird, auch wenn SAP dabei ist, auch wenn CRM dabei ist und deswegen bauen wir das direkt auf, gehen mit einem Dienstleister dort da rein, der gut mit Mixed Teams arbeiten kann, also der wirklich in der Lage ist, dort auch den regelmäßigen Austausch zu haben, dass man vielleicht sogar einen gleichen Backlog hat, den man zusammen mit dem Dienstleister pflegt und da dann nach und nach diese Themen hat. Dann hat man natürlich auch punktuell immer Sachen, wo man komplett auf eine externe Kraft dann setzen muss. Aber langfristig ist man als Unternehmen dann auf jeden Fall gerüstet, die Fähigkeiten und Kompetenzen auch zu haben, sowas betreiben zu können und deswegen da auch weiterzugehen. Das ist ein Zeitprozess, aber ich sag mal, und da spreche ich auch ein bisschen aus der Praxis, in 6 bis 12 Monaten ist da ein Team von 3, 4 Leuten auf jeden Fall fit genug und dann ist auch wieder dieser Kontrollverlust eigentlich sehr, sehr gut abgefangen und gleichzeitig hat man eben auch ein hohes Innovations- und Trainingslevel erreicht.
Du hast eben gerade schon angesprochen, dass ja auch immer dieser Kostenfaktor eine Rolle spielt. Jetzt sagst du, da sind Legacy-Anwendungen. Wie sehr schauen denn die Unternehmen und auch ihr beispielsweise in beratender Funktion darauf, was parallel laufen muss vielleicht, wenn ich das nach und nach angehe, also welche Legacy-Applikationen ich weiterhin betreiben muss und was ich wirklich in die Cloud migrieren kann? Wie viel muss parallel laufen in solchen Projekten?
Der große Vorteil ist, wenn man es wirklich parallelisieren kann. Also das Erste und Oberste, was ja sehr, sehr wichtig ist, ist an der Stelle, dass überhaupt erstmal die Betriebsfähigkeit immer sichergestellt werden muss. Mhm. Das ist vollkommen klar. Das heißt, du wirst eine Übergangszeit haben. Du kannst aber dadurch, dass du ja relativ schlank und meinetwegen auch mit Testdaten erstmal in einer Entwicklungs- und in einer Testumgebung parallel die gleiche Applikation aufbaust, vielleicht ein bisschen technisch modernisierst, und dann laufen lässt, hast du in dem Fall, wenn du mich so fragst, einen relativ langen Parallelbetrieb. Du kannst aber mittlerweile Testinstanzen im Cloud-Native-Paradigmen sind genauso aufgebaut wie die spätere Produktivinstanz. Das Einzige, was sich wirklich ändert, ist vielleicht ein bisschen Security, ist vielleicht ein bisschen das Thema der Stabilität und am Ende dann natürlich auch die Daten, die dort dann bereitgestellt werden. Das ist für mich jetzt sehr vereinfacht natürlich, das muss man dazu sagen, aber der größte Unterschied zwischen der Test- und der Produktivinstanz in Cloud Native. Und deswegen kannst du zumindest, was den Produktivbetrieb angeht, mehr oder weniger den Schalter umlegen. Das geht meines Erachtens schon. Klar, es gibt Beispiele und die sind vollkommen legitim, wo du teilweise in Legacy-Applikationen feste IP-Ranges vergibst oder ähnliches. Also das war gerade bei größeren Unternehmen schon vor 5 Jahren immer so das Thema. Ja, Cloud-Migration ist technisch eigentlich kein Problem. Wären da nicht die 50 bis 100 IP-Adressen, die fest vergeben sind zu anderen Applikationen. Und wir wissen gar nicht bei allen, ob exakt diese Verbindung auch noch existiert, existieren muss und wie kritisch die ist. Das sind natürlich dann die spannenden Fälle, wo du echt schauen musst und wo auch dieser Parallelbetrieb ist. Ansonsten, wenn du eine Plattform hast oder eben auch gerade erwähnte Abstraktionsschicht mit dem Thema Daten und Ähnlichem, wo du dann halt eigentlich sagen kannst, die läuft schon wie so ein Microservice, dann geht das relativ schnell. Und so groß, wie wir häufig auch die Herausforderung machen, gerade bei mittelständischen Unternehmen, jetzt nicht so krass viele Verbindungen zu anderen Applikationen haben, die jetzt auch vielleicht nicht so extrem viele Verbindungen zu externen Diensten haben. Da geht das eigentlich vergleichsweise schnell. Das kann man schon so sehen.
Okay, danke dir für diesen Einblick. Ich habe schon mal einen kleinen Blick auf die Agenda der Cloud Native Conference geworfen. Die steht ja auch online. Und ein Punkt in deiner Keynote lautet das Cloud Native Missverständnis. Magst du kurz darauf eingehen, worin dieses Missverständnis besteht, ohne zu viel vorzugreifen?
Natürlich, klar. Ich habe es ja eben schon so ein bisschen gesagt, so dieses Thema ChatGPT, LLMs oder auch Cloud insgesamt ist ein, da gibt es einen Service, den Service kann ich mir kaufen und dann funktioniert das, was ich mit diesem Service so machen möchte. Ich muss dem eigentlich nur erklären, wie das in meinem jeweiligen Prozess so läuft. Das ist ja so, dass was sich gerade die, ich sag mal, späteren Einsteiger in Richtung Cloud Native so wünschen und denken. Und das ist ja genau nicht der Fall, sondern es gibt sicherlich die Möglichkeiten, langfristig schneller und standardisierter mit Cloud Native auch die IT-Architektur und die Applikationslandschaft aufzubauen und zu betreiben. Das allemal. Aber die Arbeit, das hinzukriegen, ist im Prinzip initial erst einmal mehr. Das heißt, der Absprung von der alten in die neuen Welt, der ist viel Arbeit. Das, was danach kommt, das ist wirklich cool. Ist so ein bisschen die lange Reise auf irgendeine Südseeinsel. Man muss erst in den Flieger steigen, man muss das Gepäck abgeben, man muss sich darum kümmern, dass die Kinder beisammen bleiben, man muss die Bordkarte machen, man muss das Wasser auspacken, man muss sich neues Wasser kaufen, all solche Sachen. Aber wenn man dann am Ende am Urlaubsort ankommt, dann wird's echt cool und dann ist schön. Und wenn man dann nichts vergessen hat, am Anfang, dann weiß man auch, das werden jetzt richtig, richtig schöne 2-3 Wochen, die man da haben kann. Und in Cloud Native gesprochen ist es eben so, du musst dein Zeug packen, das ist aufwendig, du musst mit vielen Leuten reden, musst vielleicht nochmal was einkaufen, auch vorher. Aber wenn du das alles eingepackt hast und wenn das alles ordentlich dann auch den Weg in den Urlaubsort findet, dann hast du langfristig richtig Spaß damit und kannst davon zehren, zumindest auf der technologischen Ebene. Sprich, du legst das Fundament, Plattform Engineering, und kannst dann da sehr, sehr viel mitmachen. Das ist so ein bisschen das Missverständnis, dass es eben nicht von heute auf morgen zack, zack geht und wir sofort eigentlich in diese Cloud-Native-Welt reinspringen können, sondern dass wir da erstmal ja die Vorarbeit leisten müssen.
Und neben der Reisevorbereitung die Reiseplanung nicht vergessen.
Richtig, auch das ist sehr, sehr wichtig, weil man will auch wissen, wo man hin muss.
Genau. Thematisch ist das Thema Cloud Native ja sehr breit gefasst und es kommt immer jedes Jahr was Neues dazu. Ich denke mal jetzt an KI, das wissen wir alle, was da aufgepoppt ist, oder auch mittlerweile ESG-Aspekte, also alles, was soziale Nachhaltigkeitsaspekte und so weiter angeht. Welches sind denn für dich aktuell die größten Schwer- und Brennpunkte, vielleicht auch mit Blick auf die Agenda unserer Konferenz?
Auch wenn es fast abgedroschen klingt, aber das Gen-AI-Thema, also generative KI, ist schon eins, was da nochmal massiv eingreifen wird, weil es nicht nur im Prinzip da ist es ja wirklich auch ein Technologieparadigma. Also wir haben ja häufig gesagt, Cloud ist viel mehr ein Business als ein Technologieparadigma, um da auch den Blick andersrum zu bringen. Jetzt mit generativer KI gucken wir eben auch sehr, sehr stark darauf, wie können überhaupt die Architekturen selbst gemanagt werden. Copilot und solche Beispiele sind da ja sehr, sehr bekannt und geläufig. Und das ist wahrscheinlich auch das, was eher darauf eingreift, die Applikationsentwicklung und auch Softwarearchitektur als solche beeinflusst wird, als dieses Low- und No-Code-Thema. Weil ich glaube eher, dass das so ein bisschen dann übersprungen wird. Natürlich, also auch das ist irgendwo wichtig. Aber ich glaube, dass generative KI da sehr, sehr viele Anwendungsfälle, die vor 3-4 Jahren noch so in diese Low-Code-Ecke geschoben wurden, dahin gehen. Sprich, da kommen wir auf jeden Fall nicht drum rum, das zu machen. Was in diesem Jahr auch auf jeden Fall sehr, sehr relevant wird, ist das Thema FinOps, finde ich. Also gerade, wir haben über Kosten gesprochen, da auch diese Kostenkontrolle zu behalten. Das ist sehr, sehr wichtig. Auf der einen Seite ist es sehr, sehr gut, dass damit FinOps ein gutes, strukturiertes Konzept ist. Meine persönliche Wahrnehmung ist, dass es vielleicht sogar schon ein bisschen übertrieben strukturiert und standardisiert wird. Also auch da im Prinzip all das, was da drin steht, ist vollkommen richtig, aber ob ich eine mehrstufige Finanzierung brauche, um im Prinzip eine Automatisierung und eine kostensensitive Cloud-Architektur zu geben und gleichzeitig auch den Business Value dahinter habe, das stelle ich mal so ein bisschen in Zweifel. Trotzdem das Thema FinOps auch sehr, sehr wichtig auf der prozessualen Ebene natürlich. Ja, und dann geht es meines Erachtens insgesamt darum, wie kannst du eigentlich ein möglichst großes und harmonisiertes Ökosystem erschaffen, was diese Cloud-Native-Architekturen dann auch mit sich bringen? Also wie sieht im Prinzip dein Technologiemix aus von Public Cloud Provider, von vielleicht regionalen Cloud Providern oder meinetwegen der Private Cloud? Und auch diese Unterscheidung, was kaufst du einfach als Service von einem der Provider und wo setzt du dann mehr auf Open Source? Das ist immer noch ein Evergreen-Thema und wird es auch bleiben. Also darauf kommt es an und der Rest ist für mich dann ausschließlich anwendungsbasiert beziehungsweise prozessbasiert für die jeweiligen Unternehmen, was dann da auch kommt.
Wie stehst du diesbezüglich Open-Source-Projekten und Anwendungen, Services, wie auch immer, gegenüber?
Grundsätzlich sehr, sehr offen. Das heißt, ich bin weder ein kompletter Open Source Evangelist, aber ich bin auch sehr, sehr viel weiter weg davon zu sagen, Open Source ist in irgendeiner Form gefährlich oder ein Problem, sondern ich sehe es als extrem essentiell. Ich sehe es als extrem wichtig, dass wir darüber auch schneller an Innovationen kommen. Ich glaube auch, dass ein Großteil des technischen Wissens noch viel mehr untereinander geteilt werden kann. Wir kennen das ja häufig, Unternehmen sagen häufig, das ist meine IP, mein eigenes Wissen und das darf nicht raus. Aber wenn wir ehrlich zueinander sind, gerade diese technologischen Plattformen, die sehen unheimlich gleich aus, egal ob ich einen Ventilator, ein Auto baue oder ob ich, keine Ahnung, Obst und Gemüse verkaufen möchte. Das, was technisch unten drunter ist im Cloud-Native-Zeitalter, das ist immer noch sehr, sehr ähnlich. Und deswegen da so eine Kultur aus einerseits Standards zu kaufen, auf der anderen Seite aber auch mit Open Source die Dinge immer noch besser zu machen, weil wir noch lange nicht dort sind, wo wir performanceseitig und auch, glaube ich, ja, von der Umsetzungsgeschwindigkeit vieler Komponenten sein können, ist Open Source auf jeden Fall ein cooles Thema. Und ja, wenn wir uns die Cloud Native Computing Foundation als wirklich dann auch unseren Nordstern auch für diese Konferenz angucken, da passiert immer noch viel, da geht auch mehr und mehr in die Professionalisierung mit rein. Also das ist wirklich mittlerweile absolut Enterprise und damit sowieso auch dreimal mittelstandsready.
Wunderbar, vielen Dank, Max, für diese Einschätzung. Ich freue mich, wie gesagt, dass wir uns auf der Konferenz wiedersehen, dass wir am Abend dann vielleicht noch kurz miteinander feiern. Ich habe schon gehört, dass du dann wieder weg musst, aber es ist doch immer ein Happening auf der Konferenz und ich freue mich schon, dich dann auf der Bühne zu sehen.
Auf jeden Fall, ich freue mich auch. Also der 14. Mai wird auf jeden Fall cool und ja, Abendprogramm bin ich aber auf jeden Fall dabei. Wir müssen ja die Rockstars-Gebühren feiern, wir müssen auch uns und unsere Themen nochmal Gebühren feiern. Und mit dem Line-up und auch den Teilnehmern, die ich schon gesehen habe, gibt es da auch viele, mit denen ich auch viel, viel besprechen möchte, wo ich noch viele, viele Fragen habe, dass ich dann im nächsten Podcast hier auch wieder neue Updates geben kann. Also die Zeit werde ich alle mal nutzen. Und jeder, der noch dazu stößt, der jetzt vielleicht das Interesse gefunden hat, über den freuen wir uns natürlich auch.
Alles klar. Dann hoffe ich, dass du auch eine schöne Zeit hast und wir sehen uns am 14. Mai.
Vielen Dank, Stefan. Das Gleiche.
Vielen Dank. Ciao.